Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM, Zeichen der Transformation, ist der Titel der heutigen Sendung und mein Telefongast ist Armin Risi. Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live an dieser Sendung beteiligen kann. cropfm.at, die URL der Website. Und dann direkt in Cropcom einsteigen, vom Button ganz oben. Sehe diesen Chat hier ein und gebe die Fragen sehr gerne an den Telefongast weiter. Ja, der nasale Unterton stammt von einem Schnupfen, der mich da gestern ereilte. Urplötzlich. Keine Ahnung, vielleicht liegt es am Sonnensturm. Jedenfalls, ich hoffe, ich kriege da keinen Niesanfall während dieser Sendung, auf die ich mich sehr gefreut habe, sehr lange. Newsletter gibt es zu dieser Sendung, wird alle zwei Wochen ausgeschickt und informiert über die kommende Sendung. Es gibt, man kann mir sehr gerne e-mailen, cropfm@moor.at oder Maillinks von der Startseite aus cropfm.at, Website von cropfm. Auf dieser Website findet sich auch ein Podcast und ein Archiv mit fast allen bisherigen Sendungen. Auch diese landet wieder in diesem Archiv und kann als MP3 oder Real Audio nachgehört werden. Das Forum, betreut von Valator, Unarmed Eraser, Wingman, freut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Und auch diesmal gibt es wieder ein Coverbild von Matthias Töpfer, das mir immer besser gefällt, je länger ich mir das anschaue. Danke an Matthias, wie immer großartige Arbeit geleistet. Und es gibt einen Spendenbutton. Die Spenden werden verwendet für die Online-Kosten vom Server etc. Findet sich auf der Startseite und danke an alle, die den Spendenbutton schon benutzt haben. Mysticum Webmagazin gibt es in der April-Ausgabe. Bewusstsein 2012 von Siegfried Trebuch heißt einer der Artikel. Der Energiekörper von Cornelius Selimov, glaube ich, ja. Steine weich wie Butter, zweiter Teil von Roland Roth. Ja, und vieles weitere mehr im Mysticum Webmagazin, wie immer gratis zu beziehen über www.mysticum.at. Ermordung von Reuters, Journalisten und Zivilisten. Im Video sieht man, wie über ein Dutzend Zivilisten aus einem Hubschrauber mit Maschinengewehrfeuer niedergemetzelt werden, einschließlich zwei Reuters-Journalisten. Das Video, das am 5. April veröffentlicht wurde von WikiLeaks nämlich. Das Ereignis fand in Bagdad am 12. Juli 2007 statt. Man sieht die Aufnahmen aus der Sicht des Schützen in einem US-Apache-Helikopter. Das US-Militär behauptet, die Opfer starben bei einem Gefecht zwischen US-Streitkräften und Freischärlern. Die Aufnahmen zeigen aber etwas ganz anderes. Siehe dazu auch die News zur Folgensendung. US Military Targeting WikiLeaks over Release of Video. Und da ging es offenbar um dieses Video und es ist wie in einem schlechten Film. No pun intended. Und weil gerade jemand im Chat fragt, ob das schon der neue Chat ist. Oh nein, es ist bei weitem nicht der neue Chat. Der neue Chat ist am Entstehen, aber das wird sicher noch ein paar Monate dauern, bis ihn dann wirklich online stellt oder zumindest ein paar Wochen. Naja, vielleicht geht es zum 10-Jahres-Jubiläum, aber ich glaube nicht mehr, dass sich das wirklich ausgehen kann. Egal, aber er ist am Köcheln, wie man so schön sagt. Ist er live after Bodily Death, fragte Vancouver Sun in einem Artikel. The story of the death of the 20th century philosopher Alfred Jules Ayer is becoming legendary when the renowned atheist choked on a piece of salmon in 1988 in a British hospital. He went into cardiac arrest and technically died for minutes. After he was resuscitated in hospital, Ayer wrote in a piece in the Telegraph newspaper describing wondrous images he had while dead. Of a beckoning red light and the collapse of space and time. Rätselraten um ungewöhnlich langen Sonnensturm. Ich habe schon kurz erwähnt, der Magnetsturm, der mit kurzen Pausen vom 5. bis 7. April beobachtet wurde, hatte am 5. April seinen Höhepunkt. Nach 9-stündigen Schwankungen trat eine Pause ein. Am 6. April wurden wieder 3 aufeinanderfolgende kürzere Magnetausbrüche und am 7. April weitere geomagnetische Störungen registriert, die erst am 8. April gegen 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit abebbten. Eine Situation, in der das Magnetfeld der Erde für so lange Zeit, diesmal für 48 Stunden, aus dem Gleichgewicht gerät, komme äußerst selten vor, heißt es in der Mitteilung. Und siehe da, sie ist wieder wach und auf der Startseite gibt es ja auch den Solarmonitor und da kann man sie, die Sonne nämlich, ein bisschen im Auge behalten. Ja, und werden sich wahrscheinlich wieder mal einige fragen, was ich denn da eigentlich singe, aber das will ich euch gar nicht verraten. Geht hier gleich weiter mit Armin Risi, Autor vieler faszinierender Bücher, der zuletzt mit seinem Werk Der radikale Mittelweg eine herausragende Analyse der Probleme unserer Zeit verfasst hat, wie ich finde, in der auch tatsächlich ein Ausweg aus dem Dilemma aufgezeigt wird. Ein grundlegendes Thema, mit dem sich Armin Risi beschäftigt, ist der multidimensionale Kosmos und darum wird es auch vorrangig in unserem Gespräch heute gehen. Und zwar anknüpfend an die letzte Sendung vom Dezember 2007. Armin Risi über die Zeichen der Transformation jetzt gleich auf Crop FM. Und dazwischen spielen natürlich wie immer eine Nummer und ja, jetzt startet sie auch. Hier geht's gleich weiter mit Armin Risi und den Zeichen der Zeit.
I get a little bit higher. I get a little bit pale. And I fall a little. I'll be high again. No one cares about it. I fall a little bit deeper. And I become a little creep. And I may appear a little brighter.
Armin Riese, geboren 1962, lebte er für 18 Jahre als Mönch in einem vedischen Klöstern in Europa und Indien und arbeitete an der Übersetzung von rund 20 Werken der Sanskrit-Literatur. Und zwar waren das Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche. Er ist unter anderem der Autor der Sachbuch-Trilogie Der multidimensionale Kosmos, Gott und die Götter, das Mysterienwissen der vedischen Hochkultur, unsichtbare Welten und Machtwechsel auf der Erde, sowie des spirituell-philosophischen Handbuches Licht wirft keine Schatten. Im Dezember 2009 erschien sein neuestes Buch, Der radikale im Mittelweg, Überwindung von Atheismus und Monotheismus. Und heute ist er hier zu Gast bei Crop FM. Hallo Armin.
Ja, guten Abend. Hallo Tarek und hallo allerseits.
Ja, bitte ins Telefon schreien, du kommst ziemlich leise rein, Leiner.
Ja. Ja, lauter.
So, ja, genau, so ist ja. Super. Obama hat ja bei seiner Antrittsrede zum Beispiel für einige doch recht überraschend ein Zitat genannt, das aus der indianischen Kultur stammt, wenn ich mich recht erinnere. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und ja, wir leben tatsächlich in einer Zeit der Transformation. Das liegt irgendwo an uns. Wo siehst du eigentlich diese Veränderung, von der so viele sprechen, am deutlichsten? Wo zeigt sich das für dich eigentlich am deutlichsten?
In den persönlichen Begegnungen, ich sehe, wie immer mehr Menschen sich für diese Themen interessieren, öffnen, auch aus verschiedensten Kreisen, von denen man es vorher nicht gedacht hätte, aus etablierten religiösen, kirchlichen Kreisen oder sogar aus evangelikalen Kreisen oder Kreisen, die vorher materialistisch waren oder Menschen, die vorher zu materialistischen Kreisen gehörten, überall, gehen Menschen ihren Weg weiter und sehen, was sie bisher geglaubt haben, war noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Das heißt, für dich zeigt sich diese Transformation vor allem in den Köpfen der Menschen, die einfach sich auch immer mehr für Themen letztendlich öffnen, die ja vor 10 Jahren vielleicht noch völlig verrückt gegolten. Als völlig verrückt galten und jetzt fast schon Mainstream sind, ne? 2012 als riesen Kino-Hit.
Ja, diese Themen werden diskutiert, weil sie einfach so offensichtlich sind und die Menschen auch spüren, irgendwie ist was in der Luft, es kann auch nicht so weitergehen wie bisher. Es gibt so viele Phänomene, die darauf hinweisen, dass es da eben mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als uns da allgemein gelehrt wird.
Armin, darf ich dich bitten, noch ein bisschen lauter versuchen zu sprechen?
Ja.
Es ist, also die Leute haben auch sehr Probleme, dich zu verstehen und ich tue mir auch ein bisschen schwer. Es ist leider, ja. Kommt so, ja, so klingt es besser. Okay. Ja, und was sind jetzt so die Themen eigentlich, die für dich so am augenstechlichsten sind, die da am meisten hervorstechen, die da behandelt werden in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal?
Zuerst einfach mal das. Die eigene persönliche Entwicklung, die Menschen verstehen natürlich, wir alle verstehen, dass Änderungen im Äußeren eigentlich erst kommen, wenn ein entsprechendes Bewusstsein da ist, also Bewusstsein bewegt Materie, Bewusstsein verursacht Veränderungen in jede Richtung, positiv wie negativ, aber eben auch ins Positive. So viele Menschen richten sich hier bewusst auf diese Themen aus und nehmen deshalb auch, sind auf deswegen auch offen für neue Phänomene, die man vorhin vielleicht abgetan hat. Man war nicht bereit, gewisse Dinge zu glauben, weil es nicht ins Weltbild passt. Heute merkt man auf einmal, diese Phänomene sind konsistenter, als wir gedacht haben, sind da und fordern uns wirklich heraus zu einem Umdenken, zu einer Erweiterung des Weltbildes.
Ja, worin zeigt sich dieses Umdenken für dich am deutlichsten? Konkret jetzt.
Konkret sehe ich eben, dass Menschen sich diese Fragen stellen, beginnen mehr zu meditieren, auch das materialistische Weltbild hinterfragen, viele Menschen beginnen auch eben bewusster zu leben, bis hin zur bewussten Ernährung, also immer mehr Menschen beginnen weniger Fleisch zu essen oder eben entscheiden sich sogar für eine vegetarische Ernährungsweise. Hier sieht man einfach ein großes Umdenken. Also die vegetarischen Restaurants, zum Beispiel gerade hier in Zürich, das sind die meistfrequentiertesten und wirklich, die sind immer voll.
Mhm. Aber wo viel Licht, auch viel Schatten, weil ich meine, man Ich habe es gerade auch wieder in den News vorgelesen. Also es gibt natürlich auch in den letzten 10 Jahren sehr viele sehr negative Dinge, die da passieren, ne?
Ja, ja, natürlich eben. Scheidung der Geister. Wir sind aufgefordert, uns zu entscheiden, und verschiedene Geister entscheiden sich halt verschieden.
Mhm.
Das ist halt schon so in unserer Welt der Dualität.
Also siehst du eigentlich auch, dass diese Dualität sich noch verschärft in den kommenden Jahren?
Ja, ich denke, wir haben den Tiefpunkt noch nicht erreicht, aber der Tiefpunkt wird immer auch ein Wendepunkt sein. So brauchen wir hier nicht deprimiert zu sein, sondern können verstehen, je mehr sich das verschärft, umso mehr eben gehen auch neue Tore auf.
Mhm. Die zentrale Frage, die man sich eigentlich immer schon gestellt hat, ist, was ist Bewusstsein? Das ist auch eine Frage, die natürlich in der Sendung schon ja, hundertfach mittlerweile wahrscheinlich behandelt wurde, von verschiedensten Blickwinkeln. Und der multidimensionale Kosmos, der in der Veda beschrieben wird, über den wir vom Aufbau her in der vorigen Sendung schon sehr viel gesprochen haben, beschäftigt sich ja auch, im Prinzip gibt ja eine Antwort darauf, oder?
Ja, sicher. Eben, die Frage ist einfach mal zuerst auch, was bedeutet multidimensional? Ja. Wenn der Kosmos, in dem wir leben, multidimensional ist, bedeutet dies natürlich, dass die Welt, in der wir leben, nicht einfach nur aus der dreidimensional erfassbaren und sichtbaren Materie besteht, sondern dass es eben auch höhere Dimensionen gibt, höhere Bewusstseinsformen, dass Materie sich also nicht selber organisiert. Und das bedeutet wiederum zum Beispiel auch, dass die heute vorherrschenden Weltbilder, mechanistisch, materialistisch, reduktionistisch, was heute im Namen von Wissenschaft so propagiert wird, dass diese Weltbilder einfach sehr einseitig und beschränkt und in gewissen Punkten schlichtweg auch falsch sind. Und eben, dass der Grundsatz dieses materialistischen Glaubens, eben der Grundsatz Selbstorganisation der Materie, einfach nicht stimmt. Materie organisiert sich nicht selber, obwohl eben die Vertreter dieses Glaubens das hoffen und sagen eben, ja, wehe, wenn die Materie sich nicht selbst organisiert, dann müssen wir ja mit der Präsenz höherer Intelligenzen rechnen und höhere Verantwortung übernehmen. Und naja, dazu sind wir heute eingeladen und aufgefordert, genau das zu tun.
Das Ding schreibt da, ich kann jetzt irgendwie da gar nichts damit anfangen, möchte es aber weitergeben an dich. Was hat Armin in der Gruft in Ägypten erlebt bezüglich Bewusstsein? Kannst du mit der Frage was anfangen?
Ja, natürlich.
Aha.
Das ist natürlich ein bisschen Sprung jetzt gerade,
ja,
aber passt natürlich in dem Sinn auch, denn die Frage zielt natürlich auf den Kern der Sache ab. Die Gruften, in denen ich war, die eben nicht so bekannt sind, sind keine Gräber, sondern waren gerade Orte von Einweihungen. Ich spreche jetzt hier von unterirdischen Anlagen, nicht unbedingt von den Pyramiden, aber von unterirdischen Anlagen. Das waren Orte der Einweihung, wo man auch entsprechende Bewusstseinserlebnisse hatte. Aber allein der Ort ist natürlich mystisch. Man ist an dem Ort, wo vor vielen Jahrtausenden Menschen solche Erfahrungen gemacht haben. Und das ist natürlich heute immer noch im quasi morphogenetischen Feld vorhanden. Und man spürt einfach diese Gegenwart und Präsenz an diesen Orten. Und selber natürlich auch. Man ist da 25 bis 30 Meter unter dem Boden. Also nicht nur 2 Meter wie heutzutage auf dem Friedhof, oder? Sondern sogar 20, 25 oder eben seine 30 Meter. Es ist also eine greifbare Ruhe, eine Ruhe, die man selbst nie, so noch nie erlebt hat. Und das ist natürlich schon, gerade wenn man da sich in die Meditation begibt, natürlich eine unglaubliche und natürlich auch in dem Sinn fast einmalige Erfahrung.
Okay, also und das bringt mich irgendwie jetzt zu meiner nächsten Frage, nämlich wie auch im Ankünder, was bedeutet eigentlich dieses Weltbild des multidimensionalen Kosmos in Bezug auf das Phänomen Zeit und die Menschheitsgeschichte? Jetzt einmal abgesehen von dem Aspekt der Evolution, man hat sich mit diesem multidimensionalen Kosmos vor Jahrtausenden schon beschäftigt und eigentlich vor Jahrtausenden viel mehr darüber gewusst als wir jetzt, scheint es.
Ja, weil die Menschen damals natürlich eben Raum und Zeit auch nicht getrennt sahen. Man hat gesehen, dass Raum und Zeit auch sogar physikalisch eine Einheit sind und deswegen kann es auch so erlebt werden. Man konnte also eben selber durch die Entwicklung eines entsprechenden Bewusstseins diese Realitäten auch wahrnehmen und für sich selber eben als Realität erleben. Es war also nicht einfach nur theoretisch und ein Konzept, sondern es war eine erfahrene Realität. Man war eben eingeweiht in diese Realitäten. Eben, man hat dort einfach andere Prioritäten gesetzt. Es war auch eine andere Zeit, aber dieses Wissen ging ja nicht verloren. Und viele dieser Menschen von damals sind ja heute wieder präsent und reaktivieren dieses Bewusstsein gerade in der heutigen Zeit.
Jetzt zurück zu der Selbstorganisation der Angehörigen von Materie und quasi dem anderen Erklärungsmodell, dass da Informationen aus anderen, wenn man so möchte, höherdimensionalen Räumen kommen und es steuern. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen?
Ja, eben wenn Materie, was ist Materie? Die zum Beispiel in der Bhagavad Gita finden wir eine Definition, eine Jahrtausende alte Definition, wo gesagt wird, Materie ist Energie und zwar eine unendlich wandelbare Energie und ist also nicht nur auf den doch starren Zustand der Dreidimensionalität beschränkt, sondern kann energetisch auch in höheren Dimensionen, in höheren oder in weniger verdichteten Zuständen existieren. Materie.
Du wirst wieder leider sehr leise, Armin.
Ja, auch ja, ich höre dich irgendwie relativ leise.
Ja, ich muss mich ein bisschen leiser drehen, weil ich das irgendwie ausbalancieren muss. Also bitte den Hörer schön vor dem Mund halten. Es ist, ja. Du fadest dann leider immer weg. Und die Leute tun sich dann schwer. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
Genau, ja. Also eben die verschiedenen Dimensionsebenen der Materie. Und Materie eben organisiert sich ja nicht selber. Das hat letztlich immer auch mit Bewusstsein zu tun, denn Bewusstsein bewegt und programmiert ja die Materie. Letztlich hat es natürlich auch mit dem absoluten Bewusstsein zu tun. Und so sehen wir auf einmal eben Materie, Kosmos, Universum, die Welt, in der wir leben, in einem ganz anderen, eben ganzheitlichen Zusammenhang und mit den entsprechenden Hintergründen, die auch direkt mit uns zu tun haben.
Das heißt, das Bewusstsein ist eigentlich der Ausgangspunkt all dessen, was dann in der materiellen Welt existiert, sagst du? Oder wie schaut es aus? Ich meine, die materielle Welt, könnte die jetzt ohne Bewusstsein existieren? Oder kann sie für sich selbst existieren?
Die Materie existiert nie für sich selber, genauso wie auch symbolisch gesprochen Schatten nie für sich selber existieren kann. Denn die Tatsache, dass Schatten existiert, bedeutet auch, es gibt Licht. Ja. So deswegen, das Relative ist nie unabhängig. Da ist immer auch das Bewusstsein, auch Absolutes im Hintergrund. So die Materie ist ein Ausdruck des Bewusstseins im Hintergrund und Materie bewegt sich nach Bewusstsein. Das sehen wir ja in unserem eigenen Leben, wie wir unseren Körper bewegen. Da ist Bewusstsein ein entscheidender Faktor und dieser Faktor ist nicht abhängig von der Materie oder nicht nur abhängig von der Materie und kann auch unabhängig von Materie existieren, was natürlich eine Aussage ist, der heute natürlich widersprochen wird, wenn gesagt wird, Bewusstsein sei ein Produkt des Gehirns und wenn das Gehirn tot ist das Bewusstsein vorbei. Aber es gibt so viele Phänomene, Hinweise und natürlich die Einweihungserfahrungen der Menschen, die entsprechende Wege gegangen sind und gehen, die wissen, dass Bewusstsein nicht vom Körper abhängig ist und dass Bewusstsein auch außerhalb und unabhängig vom Körper existieren kann.
Und jetzt war es zwischendurch wunderbar laut. Also irgendwas muss da an der Position sein, dann ist es perfekt. Zwischendurch bist du zurück. Ja, so ist gut. Bitte diese Position beibehalten. Entschuldigung, ist ein bisschen lästig jetzt, aber es ist halt auch wichtig, dass die Leute gut verstehen. Ja, also das heißt, der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und der Materie ist also viel tiefer greifend, als wir glauben. Ich meine, allgemein ist ja die Auffassung, jetzt sage ich mal allgemein, jetzt nicht unbedingt unter Hörerinnen und Hörern dieser Sendung, aber dass Bewusstsein quasi ein Produkt der Materie ist. Also Materie organisiert sich zu komplexen, hochkomplexen biologischen Molekülen und dann plötzlich entsteht irgendwann Bewusstsein. Das ist eigentlich sehr schwer nachvollziehbar, ne?
Ja, und auch nicht sehr plausibel, wenn man genau hinschaut, eigentlich ziemlich absurd, ist aber heute erstaunlicherweise die vorherrschende Lehrmeinung in Biologie und Wissenschaft, man geht von diesem Weltbild aus. Man denkt, der Mensch wurde Mensch auf einer Linie von Tieren, als das Gehirn groß genug war. Und auf einmal, als das Hirn groß genug war, begann es zu denken. Man kann sich heute gar nichts anderes vorstellen. Aber eben, das zeigt halt, wie sehr unsere heutigen Konzepte von den entsprechenden Glaubensvorstellungen geprägt sind. In diesem Fall halt von materialistischen Glaubensvorstellungen.
Ja, das ist also diese Behauptung des Darwinismus, dass der Mensch dadurch entstanden ist, dass sich eine Linie von Tieren und Primaten und den Primaten letztendlich langsam zum Menschen entwickelt hat. Und dieser Meinung hältst du ja die Involution entgegen, ne?
Ja.
Und wie ist das jetzt in der Involution passiert, im Gegensatz zur Evolution?
Ja, jedes Erklärungsmodell geht von verschiedenen Voraussetzungen aus, eben darwinistische Theorie geht vom Weltbild des Materialismus aus, eben das, was wir bisher besprochen haben. Involution geht vom multidimensionalen Weltbild aus, also vom Weltbild, dass Materie, der Kosmos, multidimensional ist und dass eben verschiedene Existenzebenen und auch Dimensionswelten existieren. Und wenn das der Fall ist, eben wie heute vieles darauf hinweist, auch das Urwissen sagt das, dann ist unsere dreidimensional verdichtete Materie eigentlich das letzte Glied in einer langen Stufe, Abstufung von Welten und Verdichtungsschritten. Und das erklärt natürlich auch, warum wir hier in der dreidimensionalen Materie perfekt kombinierte Information finden, im Kosmos, in den Genen, in der Materie, weil dahinter natürlich höhere Informationsfelder sind, sprich Bewusstseinsformen. Und Involution bedeutet, um es mit einem Satz zu sagen, dass der Mensch nicht durch eine angebliche Evolution von Tieren entstanden ist, sondern der Mensch ist ein Geistwesen und ist entstanden, indem höherdimensionale Lichtwesen ihren Lichtkörper durch die Kraft ihres Bewusstseins schrittweise verdichtet haben, bis eben auf die Stufe der organischen Materie.
Warum haben Sie das eigentlich getan?
Gute Frage, natürlich, weil das haben Sie nicht einfach gemacht.
Aus Spaß und Gaude?
Ja. Sie haben es auch nicht gemacht aus Karma. Das ist auch interessant, das war nicht Karma. Sie waren da nicht verpflichtet, das zu tun. Hier kommen wir natürlich gleich schon in die spirituellen Kernmysterien. Sie haben es freiwillig gemacht, sprich aus Liebe. Weil sie wussten, dass die Welt der Dreidimensionalität eine große, zentrale Bedeutung innerhalb des ganzen Universums hat. Das hat natürlich mit den Wesen zu tun, die nicht mehr in diesem Bewusstsein der Liebe und Einheit leben. Und deswegen hier an einem Punkt in dieser dreidimensionalen Materie geboren werden. Und dass hier an dieser Schlüsselstelle das entsprechende Bewusstsein der Heilung, der Versöhnung, der Ganzheit vorhanden ist, sprich das Bewusstsein der Liebe, muss dieses Bewusstsein natürlich verkörpert sein von entsprechenden Wesen. Das sind die Lichtwesen und deswegen haben die Lichtwesen diesen Schritt gemacht, hinein in die Materie.
Und wie sind jetzt eigentlich dann die Tiere entstanden? Waren das jetzt auch Lichtwesen, die sich verdichtet haben? Oder ich meine jetzt zum Beispiel Bären?
Bären? Wieso gerade Bären?
Weiß ich nicht. Wir können jetzt auch Kängurus nehmen.
Ich meine jetzt, einfach allgemein Tiere.
Ja, ja.
Ich dachte, du wolltest auf was hinaus.
Nein, wollte ich nicht. Ich meine Bären, ich mag Bären, aber also nicht jetzt irgendwie speziell.
Natürlich, hier gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Wir sehen, zwischen Mensch und Tier ist natürlich ein Unterschied. Der Mensch ist verantwortlich für seine Entscheidungen. Der Mensch ist ein karmisches Wesen. Karmisch im Sinn von Karma. Ein karmisches Wesen im Gegensatz zu den Tieren, würde ich mal behaupten. Ohne das jetzt dogmatisch festlegen zu wollen. So verschiedene Erklärungen. Eine glaubhafte Erklärung ist, dass Tiere und Pflanzen, wir können auch fragen, wie entstehen die Pflanzen, die entstehen, indem entsprechende höherdimensionale Wesen ihr Bewusstsein in die Materie richten und dieses gerichtete Bewusstsein ist dann ein Informationsfeld. Auf der letzten Ebene vor der direkten Materie erkennen wir es als ein morphogenetisches Feld, sprich ein formgebendes Feld, und dementsprechend formieren sich dann die Gene und die materiellen Informationsträger, und so entstehen Pflanzen- und Tierkörper mit perfekter Anpassung, und diese Lichtwesen sind mit Seelenanteilen in diesen Tieren und Pflanzen gegenwärtig, deswegen eben Tiere und Pflanzen sind auch lebende Wesen, Naturvölker, bewusste Menschen, begegnen deswegen der Natur, den Tieren und Pflanzen, auch mit dem entsprechenden Respekt und mit dem entsprechenden Bewusstsein und können sogar kommunizieren.
Das ist jetzt aber interessant. Das heißt also, Menschen entstanden dadurch, dass sich also diese Lichtwesen völlig in die Materie begaben.
Ja.
Und Tiere, da werden dann nur Aspekte quasi manifestiert. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, da gäbe es jetzt wahrscheinlich andere Mysterienlinien, die das vielleicht wieder anders sagen würden. Da kommen dann die Fragen, kann der Mensch auch als Tier reinkarnieren, ja oder nein?
Kann er das?
Früher hätte ich ja gesagt, heute würde ich eher nein sagen. Hm. Aber eben, da ist auch noch ein gewisser Forschungsbedarf und ein Erfahrungsbedarf da. Aber wichtig ist, dass wir uns diese Fragen stellen.
Ja, das sind auch sehr spannende Fragen. Ich meine, und Pflanzen, das nehme ich an, ist jetzt ähnlich wie bei Tieren. Das sind jetzt auch Aspekte von diesen Lichtwesen, die sich da manifestieren.
Ja, klar. Und wenn wir jetzt die Pflanzenwelt anschauen, wir sehen einfach jetzt gerade im Frühling, oder wenn wir da in den Wald gehen, jetzt gibt es gerade gestaffelt verschiedene Pflanzen, bringen ihre Blüten hervor, diese Düfte. Oder? Wenn wir das genauer anschauen, man sieht einfach eben, welch auch aus unserer Sicht wunderbare Schöpfung da ist, welcher Kreislauf da ist. Und ich persönlich sage mir immer, also ich würde gern mit diesen genialen, kreativen Schöpferwesen, die im Hintergrund dieser Pflanzen wirken, mit denen in Kontakt sein. Und das können wir ja auch, indem wir ihre Schöpfung wahrnehmen und durch ihre Schöpfung hindurch mit ihnen direkt oder indirekt in bewusstem Kontakt sind.
Es gibt auch Menschen, die behaupten, sie wären wirklich in direktem Kontakt mit den Hüterwesen dieser Pflanzen zum Beispiel.
Das ist durchaus möglich. Hm. Natürlich, ja.
Was ist mit
diese Wesen, weil diese höheren Intelligenzen, ja, oder Schöpferwesen, Elohimwesen, Devas im Sanskrit, diese höheren Schöpferwesen, ja direkt mit ihrer Schöpfung auch verbunden sind.
Übrigens, Teig, ich war mal ein Braunbär, schreibt Fribi. Ja, schön. Mhm. was ist eigentlich mit Kristallen?
Kristalle gehören zu einem anderen Reich. Es gibt ja das Tierreich, das Pflanzenreich, es gibt auch das Menschenreich, das Engelreich und so weiter. Also der Mensch gehört nicht ins Tierreich, auch biologisch nicht, ist ein eigenes Reich, und es gibt auch das Mineralreich. Und auch hinter den Mineralien sehen wir ja perfekte Struktur. So, deswegen, es gibt keine tote Materie letztlich. Also warum nur Kristalle? Jeder Kieselstein.
Ja, ist ja auch Kristall, ne?
Also ist eine mineralische teilweise. Struktur, aber bei den Kristallen offensichtlich, gerade durch die entsprechende materielle Struktur, scheint es entsprechenden höherdimensionalen Wesen leicht zu fallen, diese als Ankerpunkte zu verwenden, um auch in die Materie hineinzuwirken und auch mit Menschen zu kommunizieren, vor allem jetzt auch was Heilenergie betrifft.
Ja, ist interessant. Ich meine, Steinheilkunde hat mich vor 15 Jahren schon begonnen, sehr zu faszinieren. Und also du sagst, das ist quasi so wie eine Schnittstelle.
Ja, eben. Und die mineralische Materie hat natürlich den Vorteil, dass sie überall gegenwärtig ist, ist die Grundlage unseres Planeten und auch in unserem Körper. Und eben durch ihre Struktur kann sie Bewusstsein, Information transformieren. Sehen wir ja heute, imitieren wir als Schöpferwesen Mensch, imitieren das im Bereich der Computerkonstruktion. Und wir sind ja schon so weit, dass wir heute Maschinen mit Stimme bewegen können und so weiter. Und die Maschine hört unsere Stimme und reagiert entsprechend. Das können wir uns vorstellen, nicht nur wir Menschen in einem dreidimensionalen Körper, sondern höherdimensionale Lichtwesen in einem Lichtkörper, was da passiert, wenn die auf die Materie einwirken.
Mhm. Einem Hörer geht es das ähnlich wie mir auch ursprünglich bei diesem Thema, dass also der Mensch kein Tier ist. Da Da fällt mir auch einmal so eine Anekdote mit meinem Religionslehrer ein, dem habe ich einmal erzählt, oder irgendwann hatte ich die Erkenntnis, so quasi, eigentlich müssen wir ja auch mit Fischen verwandt sein, ja? Ja. Auf eine gewisse Weise. Zumindest, wir sind ja aus demselben Material, ne, wenn man so möchte. Und das hat mein Religionslehrer heftigst verneint und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Jetzt sagst du ja was Ähnliches, aber kannst darauf noch ein bisschen eingehen? Denn ich meine, wir haben ja Ohren wie Tiere, also wir haben ja so viel Gemeinsamkeiten mit den Tieren und daher ist ja die Idee, dass wir quasi uns einfach da weiterentwickelt haben, irgendwo schon naheliegend. Aber warum ist es deiner Meinung nach nicht so? Was sind da die Dinge, die dagegen sprechen?
Gut, natürlich, wir haben Stoffwechsel wie Tiere, aber auch Pflanzen haben Stoffwechsel. Essen, ausscheiden wie Tiere, wir pflanzen uns ähnlich fort. Wir haben auf der genetischen Ebene Parallelen, bis zu 95% oder so mit Schimpansen, aber auch zu 50% mit Pflanzen wie Bananen und so weiter. Das sind Fakten, das bestreitet ja niemand. Oder wir haben 5 Finger, der Affe hat 5 Finger und auch der Frosch hat 5 Finger und so. So, das bestreitet niemand. Die Frage ist jetzt, wie interpretieren wir diese Fakten? Wir können mit einem materialistischen Weltbild interpretieren und sagen, ja, das bedeutet, das eine stammt vom anderen ab, nur weil beide 5 Finger haben oder genetische Parallelen haben. Eine andere Erklärung ist, derselben Fakten, eine bessere Erklärung eigentlich ist, dass das nicht Verwandtschaft bedeutet, sondern Kompatibilität. Also einfach, wir alle, wie du richtig gesagt hast, haben organische Körper. Tiere, Pflanzen, Menschen haben organische Körper. Die bauen sich also aus denselben, mehr oder weniger selben Bestandteilen auf. Und es ist nun naheliegend, dass die organische Materie sich natürlich nach selben Grundmustern aufbaut und dass die Informationsfelder und das Bewusstsein der Schöpferwesen im Hintergrund, die diese Körper entstehen lassen, natürlich mit denselben Grundmustern arbeiten. Und das ist natürlich eben, wie gesagt, hat das praktische Gründe. Zum Beispiel, so ganz banal, biologisch gesagt, die Tatsache, dass wir Menschen mit der Banane 50% genetische Ähnlichkeit haben, bedeutet, dass wir sie essen können und verdauen. Das ist eine genetische Kompatibilität.
Okay, aber das ist jetzt fast ein Plädoyer für den Kannibalismus, ne?
Ja, oder natürlich, wir können Fleisch essen von Tieren, von Menschen natürlich, das ist kompatibel biologisch. Mhm. Ja, aber es gibt ja nicht nur die biologisch-genetische Ebene, sondern auch höhere Ebenen. Aber wir sprechen jetzt rein wissenschaftlich von der materiellen Ebene. Deswegen sehen wir hinter den organischen Körper von Tieren, Pflanzen und Menschen gewisse Parallelen. Es sind aber Parallelen, nicht direkte Linien.
Mhm. Okay, das heißt, und was spricht jetzt aber dagegen, dass sich jetzt wirklich dass aus Primaten Menschen geworden sind? Ich meine,
ja, wir können das gern mal konkret anschauen.
Ja.
Die klassische Theorie sagt ja, dass sich Veränderungen über Jahrmillionen ganz langsam durch die Akkumulierung kleiner genetischer Veränderungen, die sich als Vorteile erweisen, ergeben. Also es muss eine lineare Entwicklung geben, wo langsam halt das Tier zum Menschen wird. Also das Tier bekommt langsam ein größeres Gehirn, weniger Fell, andere, andere Gliedmaßen und so weiter. Aber rein hypothetisch sehen wir, dass es nicht möglich ist, dass durch eine Akkumulierung von Genveränderungen aus einem Tiergehirn ein Menschengehirn passiert und sowieso unterwegs. Erst als Mensch mit der entwickelten Intelligenz haben wir den Vorteil gegenüber den Tieren. Und unterwegs hätte der Primate oder der Tier, das tierähnliche Wesen, seine Spezifikation verloren, seinen Instinkt verloren, hätte eigentlich alle Vorteile des Tierseins verloren. Und erst als der vollständige Mensch hat man wieder den Vorteil des Menschseins. Also diese Missgeburt, würde ich mal sagen, da von Primatenabkömmlingen, wäre im Zug der natürlichen Selektion längst auf der Strecke geblieben. Und dann eben irgendwann mal müsste sich ja diese Linie vom Affen trennen, denn Menschen und Affen können sich ja nicht gemeinsam fortpflanzen. So was ist das Mittelding zwischen Tier und Mensch? Und eben, es gibt so viele Argumente, dass sich da zufällig diese positiven Veränderungen ergeben, das ist ja so selten, aber damit die sich auch fortpflanzen können, muss es ja immer parallel dazu eine Population geben mit denselben zufälligen Veränderungen, und zwar immer männlich und weiblich, denn wenn man sich mit den ursprünglichen Tieren damals gepaart hätte, wären diese angeblichen Vorteile, die sich da entwickelt haben, ja sofort wieder runtergegangen. Also es geht irgendwie auf keiner Ebene wirklich auf.
Diese Zwischenformen wurden ja auch nie wirklich gefunden, oder? Ich meine, man hat zwar ein paar so, also was du jetzt gesagt hast, also es gibt zum Beispiel jetzt keine Zwischenform, die man jetzt gefunden hätte zwischen dem Affen und dem Menschen, wenn ich die richtig verstanden habe.
Ja, es gibt ausgestorbene Tiere, natürlich. Ja. Das wissen wir von Fossilien. Früher sind da Tiere rumgelaufen, die es heute nicht mehr gibt. Und genauso hat es auch früher Menschenformen gegeben in früheren Zeitalter, die in der Form ausgestorben sind, aber ihre Nachkommen leben weiter. So die Nachkommen der Urpferde und der Urmäuse, die leben heute weiter in Form von heutigen Mäusen. Und die Nachkommen der früheren Menschen leben heute weiter als die Form der heutigen Menschen. So wir können durchaus Menschenformen finden, die nicht mehr genau den heutigen Formen entsprechen. Aber natürlich muss man auch sagen, wenn man dogmatisch an ein darwinistisches Weltbild glaubt, dann betrachtet man natürlich Fossilien mit einem entsprechenden, einer entsprechenden Brille und findet zum Beispiel Formen von ausgestorbenen Affen und sagt, das waren Vorformen des Menschen. Das ist aber eine Hypothese, eine Behauptung oder eben eine Hoffnung dieser Forscher. Fakt ist, diese ausgestorbenen Affenformen sind nicht die Vorstufen der heutigen Menschen, sondern die Vorstufe der heutigen Affen. Aber da kann man natürlich Querverbindungen hineininterpretieren, weil man meint, der Mensch sei so entstanden.
Und der Mensch ist dann plötzlich auf der Weltbühne erschienen. Kann man sich das so irgendwie vorstellen? Oder, ich meine, es sorgt ein bisschen für Verwirrung bei manchen Hörern. Ja? Also wir reden davon Lichtwesen, die sich verdichten, damit davon Darwinismus. Wir stellen das ja jetzt gegenüber.
Ja.
Und ich glaube, du stellst ja auch nicht in Abrede, dass Evolution passiert. Das heißt, dass also eine Gattung existiert, was ich, irgendein Vogel oder irgendeine eine Insektengattung, und die dann in verschiedensten Teilen der Erde, zum Beispiel Libellen, die gibt es in allen Farben. Ne? Das ist Evolution, oder?
Ja, klar, eben der Begriff Evolution ist missverständlich. Dem würde man sagen Variation und Adaption.
Also du sagst
natürlich, Tiere können sich anpassen, auf einmal ein dickeres oder dünneres Fell, größer oder kleiner, und wir staunen ja, wie Tiere sich und Pflanzen sich verschiedensten neuen Umgebungen anpassen können, aber das Tier bleibt immer Tier. Das Tier bleibt immer dieselbe, also der Bär bleibt Bär und der Vogel bleibt Vogel. Und und hier unterscheidet man eben auch wohlweislich, wenn man schon den Begriff Evolution verwenden will, zwischen Mikroevolution und Makroevolution. Eben, dass Wölfe durch Züchtung zu Hunden werden können, das ist Mikroevolution. Das ist kein Beweis für Evolution. Im großen Sinn, Makroevolution bedeutet eben, Tier wird Mensch, Amphibium wird Reptil, Reptil wird Vogel, Reptil wird Säugetier, oder Ursäuger wird auf einmal Fledermaus oder Walfisch oder so etwas. Das sind die großen übergreifenden angeblichen Entwicklungen, die man eben biologisch sagt, Übergänge von Klasse, Ordnung, Familie, Gattung. Von Gattung, Art, dort wird es möglich, aber Evolution behauptet ja, die darwinistische Evolution, auch neo-darwinistische Evolutionstheorie behauptet, dass eben auch die großen Übergänge so stattgefunden haben. Und dort wird Makroevolution und Mikroevolution vermischt, manchmal sogar als Taschenspielertrick, indem man Beispiele aus der Mikroevolution nimmt, zum Beispiel eben da dieser Falter in England, wo der Schwarze überlebt und der Weiße nicht wegen dem Industrieschmutz und so, oder man sagt, das ist ein Beispiel für natürliche Selektion, stimmt natürlich, aber kein Beispiel für Evolution, denn der Falter blieb Falter. Aber eben diese Beispiele werden dann verwendet, oder die Beispiele von Darwins Finken auf den Galapagos-Inseln, die sich da angepasst haben, das sei Beispiel für Makroevolution. Nein, es ist ein Beispiel für Variation und Adaption, also Vielfalt und Anpassung.
Makroevolution würde dann ja bedeuten, dass er aus einem Vogel ein Bär wird, ne? Zum Beispiel.
Nein, der Vogel ist schon dann, die Linie also von den Vogeln stammt jetzt nichts weiter ab, aber dass aus einem Reptil ein Vogel würde. Also, das wäre dann Makroevolution.
Okay.
Eben, die Schuppen werden zu Federn und so weiter, und aber auch das ist so absurd. Heute ist man sich nicht mal mehr sicher, ob die Vögel wirklich von den Reptilien abstammen, weil auch die Widersprüche zu offensichtlich sind. Denn eben ein Vogel ist nicht einfach nur ein Reptil mit Federn. Ein Vogel ist Warmblüter, Reptil ist Kaltblüter. Wie wird ein Kaltblüter langsam Warmblüter? Wie sollen sich die Federn langsam entwickeln? Hohle Knochen, ein Vogel hat hohle Knochen und so weiter. Ja. Das soll alles gleichzeitig langsam entstanden sein. Eben, mein Punkt ist immer, wie sieht ein halber Vogel aus?
Die Zwischenformen.
Wie sieht aus, 50% Reptil, 50% Vogel? Und ganz schweigen von 50%, sogar 90% genügt nicht. Ein 90% Vogel ist zu 100% lebensunfähig.
Ja,
nur ein 100% Vogel kann eben leben als Vogel.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt an dem Ganzen, der mich wirklich ins Grübeln bringt. Wie sieht quasi das Wesen aus, das zwischen zwei Gattungen, also zwischen jetzt einem Reptil und einem Vogel, ne? Also wie sieht es da dazwischen aus und wie kann denn das überhaupt überleben? Ne? Oder ist dann wirklich so ein Sprung, und dann ist aber die Frage, ja, wie passiert denn dieser Sprung? Ne?
Ja, ja.
Und ich meine, Stichwort, das da jemand im Chat geschrieben hat, und ich gestehe gerne ein, dass ich damit nicht allzu viel anfangen kann, Atavismen. Und zwar ein Unbenannter fragt da, wenn Makroevolution Quatsch ist, wie erklärt Risi dann Atavismen? Kannst du damit was anfangen?
Also mit der Frage? Das sind angebliche rückgebildete Organe oder und so weiter. Wir könnten jetzt jedes einzelne anschauen und sehen, das sind gar nicht unbedingt rückgebildete Organe. Also wie zum Beispiel beim Walfisch sagt man, da sieht man doch hinten auf Hüfthöhe, sieht man noch so Beckenknochen, das sind doch die Reste von früheren Beinen, wo der Walfisch noch am Land rumgerannt ist. Oder? Aber das sind Projektionen aufgrund des darwinistischen Glaubens. Wenn man das anatomisch neutral anschaut, sieht man, das sind nicht einfach rückgebildete, nutzlose Knochen, sondern das sind Stützen des Geschlechtsapparates oder Geschlechtsorgane beim Walfisch. Und die haben dort genau eine Funktion. Und viele, natürlich, Organe können sich zurückbilden. Zum Beispiel, wenn ein Lurch lang genug in der Höhle lebt, können sich seine Augen zurückbilden.
Okay, das ist jetzt aber noch kein Beweis, dass sich der Lurch aus, keine Ahnung.
Ja genau, er bleibt ein Lurch, einfach seine Augen bilden sich weg, aber es gibt sogar...
Also es ist ein Lurch ohne Augen, aber er wird nicht zu was anderem, nur weil er in der Höhle wohnt. Ne?
Genau, also das ist einfach Adaption und Rückbildung in dem Sinn. Das ist keine Evolution, kein Fortschritt, sondern es ist eigentlich eine Degeneration.
Und ich meine, wir haben das auch schon in der letzten Sendung erwähnt, aber ich muss es noch einmal hier erwähnen. Also Burkhard Heim ist ja jemand, in dessen Weltbild sich dann, das physikalisch ist und das ist so schwer zu verstehen, aber wo sich das Prinzip der Involution, Entschuldigung, völlig automatisch ergibt. Ne? Also diese Steuerkanäle, wie er es auch beschreibt, die quasi dann auf die Materie auch einwirken und sie zu immer höher organisierten komplexen, also Organisationsformen treibt, das ist ja im Prinzip, beschreibt Burkhard Heim ja nichts anderes als das, was auch du beschreibst. In der Involution,
ja, gut, damit ich rauskriege. Ich kann nicht behaupten, dass ich da viel von Burkhard Heim verstehe,
ja, außer wer kann das schon?
Grundkonzepte, die ich in Vorträgen dargelegt habe, von denen die mehr verstehen als ich. Aber offensichtlich ist Burkhard Heim ein Pionier gewesen, gerade vielleicht wegen seiner körperlichen Behinderung durch einen Laborunfall, oder?
Ja.
Er war ja taub und blind.
Schwerstbehindert, also es ist völlig erstaunlich, wie der Mann.
Das ist auch wieder interessant, also durch einen Zufall oder durch einen Unfall, Zu- oder Unfall oder höhere Fügung, ist das passiert, dass er sein Bewusstsein von den äußeren Sinnen zurückzog, blind und taub. Und interessant bedeutet das, wenn wir das griechische Wort dafür nehmen, die Sinne zurückziehen, die Sinne verschließen, vor allem Gehör und Auge, das ist im Griechischen myein, schließen, und davor kommt das Wort mystisch. Also dadurch hat Burkhard Heim anscheinend innerlich einen mystischen Zugang zur Materie bekommen, den er wieder wissenschaftlich ausdrücken konnte. Und was hat er erkannt, worauf ist er gekommen? Auf nichts anderes als das, was alle Mysterienschulen schon gesagt haben, eben, Materie ist multidimensional, unsere dreidimensionale Welt ist nicht nur, oder unsere Welt ist nicht nur auf die dreidimensionale Welt beschränkt, es gibt höhere Informationsfelder und hinter den Informationsfeldern Steuerfelder, oder? Und dahinter Bewusstseinsfelder.
Ja, Felder würde er jetzt wahrscheinlich nicht verwenden, aber ist egal.
Eben, hier spricht ein Laie. Aber dass es da, dass eben Information sich nicht selbst informiert und programmiert, hinter der Information ist das natürlich, was informiert, was die Form gibt, und da kommen wir eben zum Bewusstsein.
Jetzt nur noch kurz auf das vorige Thema zu sprechen zu kommen. Hast du schon mal von Atavismen gehört, bei denen Menschen am Hals Kiemen bekommen?
Entschuldigung?
Hast du schon noch mal von Atavismen gehört, bei denen Menschen am Hals Kiemen bekommen? Das wäre wirklich erstaunlich.
Nein.
Okay, da fragt jemand, was ist denn mit diesen Atavismen, und ja, also ich habe da noch nie davon gehört.
Gut, es gibt auch Menschen, die entwickeln Schuppen oder Fell. Das sind genetische Fehler, und das sind ja keine Evolutionsvorteile, sondern im Gegenteil, eben solche Menschen haben offensichtlich Probleme dann.
Ja, funktionsfähige
Kiemen. Das hat nichts mit Evolution zu tun, sondern natürlich mit Mutationen, genetischen Mutationen, die offensichtlich nicht positiv sind, also nicht der weiteren Entwicklung dienlich sind, sondern eben genetische Probleme.
Ich meine, wenn man jetzt funktionsfähige Kiemen einem wachsen würde, dann wäre das jetzt kein Problem, das wäre super, ne? Aber das bezweifle ich jetzt wirklich, dass es Menschen gibt, denen wirklich funktionsfähige Kiemen gewachsen sind und die damit unter Wasser atmen können. Aber das wäre natürlich interessant, also gebe ich zu.
Ja,
sehr interessant.
Hat es in der Form sicher nicht gegeben.
Die Veda und auch jetzt die Beschreibung, die du jetzt, die Involution etc., hängt ja auch zusammen mit Zyklen, nehme ich an. Also diese Menschheitsentwicklung ist ja auch in Zyklen, oder diese gesamte Lebensentwicklung ist ja auch in Zyklen vor sich gegangen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja.
Was die Bedeutung ist dieser Zyklen?
Raum und Zeit eben verlaufen nicht linear. Das ist unsere Projektion in die Vergangenheit, dass wir meinen, Zeit verlaufe linear, und wir könnten Situationen und Gegebenheiten, die wir heute vorfinden, auch wissenschaftlich in der Natur vorfinden, einfach linear in die Vergangenheit projizieren. Das ist so nicht. Das ist eine Möglichkeit, eine Hypothese, wenn alles linear verläuft, aber wenn es nicht linear verläuft, dann ist natürlich die lineare Rückprojizierung in die Vergangenheit fatal, dann bringt das viel, führt das zu völlig falschen Konzepten und Vorstellungen. So, der zyklische Ablauf zeigt sich auch darin, dass der Mensch, dass die Menschheit verschiedene, ich da schreibe eben mythische Zeitalter durchläuft, auch Bewusstseinsstufen durchläuft, und im Zug dieser zyklischen Entwicklung sagen auch indigene Völker und sagen auch Mysterienschulen und sagt auch unsere Intuition, dass der Mensch heute wieder zu einem ganzheitlicheren, nicht gespaltenen Bewusstsein erwacht, dass der Mensch wieder in die Mitte kommt, ins Gleichgewicht mit sich selber, mit der Natur. Das sei ein Charakteristika des neuen Bewusstseins, des Bewusstseins des neuen Menschen, und wir sehen ja, wie die Menschen sich heute in diese, mindestens individuell, vielleicht noch nicht mehrheitlich, aber doch individuell, sich in diese Richtung entwickeln. Und dadurch natürlich auch wieder die Sensibilität und vielleicht sogar die Wahrnehmung mehr und mehr entwickeln, Wahrnehmung für die Realität der höheren Dimensionen.
Auch bitte wieder die Erinnerung, das Telefon, du wirst schon ein bisschen leiser. Ja, das heißt also, faszinierenderweise passiert das tatsächlich, also es ist nicht einfach so eine lineare Entwicklung, sondern es gibt dazwischen auch immer wieder Schübe, und in denen einfach größere Entwicklungsschübe in kürzester Zeit passieren.
Das sind Quantensprünge quasi.
Ist der Mensch jetzt eigentlich schon, ich meine, der Mensch wird ja oft als die Krönung der Schöpfung bezeichnet. Glaubst du, dass der Mensch quasi, ist das zu Ende entwickelt? Oder geht es da noch weiter?
Also, wenn wir ein bisschen selbstkritisch sein wollen, so destruktiv wie der Mensch heute lebt, das kann ja wohl nicht die Krönung sein, sondern eher ein Tiefpunkt, wo ein Wendepunkt nötig ist, ein Quantensprung im Bewusstsein, wo den Menschen auf einmal neue Dimensionen aufgehen. Ein Beispiel für einen Quantensprung ist, wenn wir uns vorstellen, ja, was soll Quantensprung bedeuten, wie kann ich mir das vorstellen? Ganz einfach. Stellen wir vor, wir sind seit 5000 Jahren, so lang dauert nämlich dieses dunkle Zeitalter jetzt symbolisch gesprochen in einem dunklen Raum. Das ist dunkel, aber eigentlich draußen scheint die Sonne. Und wir auf einmal nach 5000 Jahren lassen wir die Rollläden hoch und machen die Fenster auf. So, wie lange dauert es, bis das Licht die Dunkelheit vertreibt? 5000 Jahre? Natürlich nicht. Obwohl, egal wie lange die Dunkelheit da war, Licht kann die Dunkelheit schlagartig vertreiben, und das ist aus der Perspektive des dunklen Raumes natürlich ein Quantensprung. Egal wie lange vorher Dunkelheit war, so egal auch wie lange wir vorher in einem materialistischen Bewusstsein gelebt haben, kollektiv, können gewisse Toröffnungen oder Fensteröffnungen schlagartig neues Bewusstsein, neue Erkenntnisse mit sich bringen.
Und Neutrino weist dann natürlich ganz richtig darauf hin, dass Quantensprünge die kleinsten Sprünge eigentlich sind, die es gibt, weil ja ein Quantum der kleinste Wert ist, den es gibt.
Ja, ja.
Warum nennt man das eigentlich trotzdem so? Warum ist das so eingebürgert?
Ja, das ist einfach so umgangssprachlich.
Okay.
Natürlich, das wird kritisiert Physikerseite, wahrscheinlich auch mit Recht, aber wir verstehen alles, Quantensprung, egal jetzt, so wie klein, das ist nur aus unserer Sicht klein. Wenn wir so klein wären wie ein Elektron, dann ist ein Quantensprung natürlich ein Riesensprung von einer Schalenebene auf die anderen. So, das wäre genauso, eben, das ist ein großer Sprung, wenn wir aus der Sicht des Elektrons, nur aus unserer Menschensicht ist natürlich Quantensprung eines Elektrons, ist das unbedeutend, aber offensichtlich nicht, denn mit solchen Quantensprüngen betreiben wir ja Physik und Chemie. So, aber ich denke, umgangssprachlich ist klar, was gemeint ist.
Ich muss aber sagen,
Sprung, eben ein Sprung von einem Bewusstsein zum anderen, ohne dass dazwischen eine direkte lineare Entwicklung sein muss. Hm. Eben, es dauert nicht 5000 Jahre, bis sich eine 5000-jährige Dunkelheit aufgelöst hat, sondern das kann schlagartig gehen, mit einem Sprung.
Ich muss aber auch sagen, ich verstehe es eigentlich nicht so sehr jetzt als sehr großer Sprung, sondern eigentlich als ein Sprung, bei dem quantenphysikalische Effekte vielleicht eine Rolle spielen und daher wirklich so ziemlich alles möglich wird.
Ja, und eben
so würde ich das jetzt interpretieren.
Klar, und eben letztlich werden Quantensprünge ja durch Information verursacht, und das und Information wieder durch Bewusstsein. So, durch unser Bewusstsein können wir die grundlegendsten und auch die größten und nachhaltigsten Veränderungen bringen. Also ich denke, auch da ist dieses Bild da vom Quantensprung oder von dieser sprunghaften Entwicklung durchaus berechtigt und angebracht.
Ja, zurück zu den Zeichen der Zeit. Auch die Chatter fordern da jetzt irgendwie, dass wir uns quasi auf das zurückbesinnen. Aber Zeichen, also wenn ich mir anschaue, was passiert eigentlich jetzt so, dann ist eines der Phänomene, also jetzt von ganz allgemein parapsychologischen Phänomenen einmal abgesehen, natürlich dieses Phänomen, das Phänomen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was für abstruse Figuren Caliber Trieb schon fotografiert haben, also diese Lichtgebilde, ich weiß nicht, wie man das jetzt anders beschreiben soll, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das nicht irgendeine dumme Fälschung oder eine Linsenreflexion ist, was also Leute, die sich eingehend damit beschäftigt haben, völlig ausgeschlossen haben, also Leute von MUF und CS etc., oder mehr oder weniger ausgeschlossen haben. Ich meine, völlig, wie soll man das machen? Und wir sprechen da jetzt von einem multidimensionalen Kosmos. Wir sprechen davon, dass sich Lichtwesen auf die physische Erde auf die physische Ebene, auf die dreidimensionale Ebene verdichten können. Was immer das jetzt genau heißt, ja, aber lassen wir es mal so im Raum stehen. Und wir sehen, wie da plötzlich irgendwelche sonderbaren Gebilde auftauchen, wie Menschen eigenartige Erlebnisse haben. Ist das UFO-Phänomen ein Ausdruck dieses multidimensionalen Kosmos, deiner Meinung nach?
Ja, weil dieses Phänomen wird ja schon seit Menschengedenken beschrieben. Es ist also nicht einfach nur eine neuartige Entwicklung, in dem irdische Geheimtechnologie auf einmal am Himmel rumfliegt. Das fliegt natürlich auch rum. Aber das Phänomen selber ist das, was jetzt in diese andere Kategorie gehört, ist so alt wie die Menschheit oder sogar so alt wie das Universum eigentlich, so, dass es da dimensionsüberschreitende Kontakte gibt. Und das sehen wir ja, das habe ich auch persönlich schon erlebt, wie wenn wir Gruppenmeditation gemacht haben, so in einer schamanischen Linie, auf einmal am Himmel diese UFOs, diese Lichter erscheinen. Und das passiert ja heute in großem Ausmaß. Das kommt zwar nicht in den Schlagzeilen, zumindest nicht hierzulande, aber in vor allem Mittelamerika, Südamerika geschieht das ja in der Regel, also immer wieder. Zum Beispiel, wir kennen die mittelamerikanischen Völker, Mayas, Azteken, konnten auf eine fortgeschrittene Astronomie zurückgreifen, sage ich mal so. Und die haben zum Beispiel auch Sonnenfinsternisse vorausgesagt und eine Sonnenfinsternis in relativ ferner Zukunft, etwa in 500, 600 Jahren Zukunft, haben sie gesagt, diese Sonnenfinsternis werde sehr wichtig sein. Denn an dieser Sonnenfinsternis kommen unsere Götter zurück, haben sie gesagt. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir da nicht so im Trüben fischen, da wie mit 2012, denn diese Sonnenfinsternis, dieses angegebene Datum ist schon vorbei. Nämlich im Juli 1991 und genau auf den Tag, genau wie diese alten Völker vorausberechnet haben, kam es zu dieser Sonnenfinsternis über Mexiko. Und es war zwar eine ganz besondere Sonnenfinsternis, eine der längsten, die überhaupt stattfinden, so 6 Minuten. Und genau als es so schön dunkel war, sind am Himmel die Lichtpunkte erschienen. Millionen von Menschen haben es gesehen am hellen Tag, die Menschen haben hier hochgeguckt und haben diese Lichtpunkte gesehen. Das galt zu dem Zeitpunkt als eine der größten UFO-Sichtungswellen in der Geschichte der UFO-Forschung. Aber das wurde dann sehr schnell übertroffen, indem neuerdings vor allem auch über Südamerika, Chile und vor allem Peru große Massensichtungen geschehen. Eine ganz spektakuläre war im Mai, ich glaube 7. Mai, 2007, also es war ein Sonntag, auf jeden Fall im Mai, ein Sonntag im Mai 2007, so am Mittag, so um 12 Uhr, ist auf einmal über Lima, über der Hauptstadt, eine Massenerscheinung gekommen, etwa 3000 Lichtpunkte. Das war ziemlich, aber alles ziemlich an einem Punkt, also das war wirklich wie eine Wolke von Lichtpunkten, aus denen einzelne Punkte hervorgetreten sind und Dreiecke, Achtecke und so geflogen sind. Das ging etwa eine halbe Stunde. Das wurde auch mit Fernsehkameras gefilmt, das kam dort in Peru, in der Tagesschau, in Diskussionsrunden am Fernsehen. Auch der Chef der peruanischen Luftwaffe, Julio Chamorro, wurde interviewt. Er hat ganz klar gesagt, das hat nichts mit unserer Luftwaffe zu tun, es waren auch keine Vögel und keine Wetterballons und keine atmosphärischen Temperaturinversionen oder was auch immer. Er hat ganz klar gesagt, es war intelligent gesteuert, aber kam nicht von uns.
Woher kam das dann? Wer oder was war das dann, deiner Meinung nach?
Ja, gute Frage. Also viel bleibt mir nicht mehr übrig. Und eine Bekannte von mir lebt in Peru, aus Deutschland. Sie ist mit einem Inka, also Anden-Schamanen, verheiratet. Und ich habe dir ein E-Mail geschrieben und gefragt, ich habe das sicher auch gesehen, was sagen denn die Schamanen dazu? Und die Antwort war, dieses Phänomen gibt es schon immer. Das sind die Lichtwesen, denen die Hopis Kachinas sagen, eben diese Lichtwesen, die die Menschheit begleiten in einer Paralleldimension. das war schon immer da und viele Menschen haben ja solche Phänomene schon gesehen, oder? Ich ja auch in kleinerem Ausmaß, aber sie sagen, die Schamanen sagen, neu, seit Menschengedenken neu ist, dieses massenhafte Erscheinen, 3000 auf einmal, schätzungsweise 3000, das haben sie noch nie gehabt.
Ja, oder in Knittelfeld kiloweise Bilder und Filme, die die Leute machen und vor allem Sichtungen, die sie machen. Ich meine, die können ja bei Weitem nicht über alles Fotos machen. Das ist, bin ich mir sicher, nur ein Beispiel von vielen. Ja, also seit 2003 geht es da rund, das ist sagenhaft.
Ja, eben überall Mexiko, ja. Auch 2009, November 2009, wieder über Lima, eine ähnliche Erscheinung. Eben dort, die Menschen sehen das zu Tausenden oder Millionen auf der Straße, gucken da hoch, sehen das, es kommt eben im Fernsehen, im Radio, Zeitung, hierzulande in Europa, keine Schlagzeile, nichts. Da kann man sich auch fragen, warum wird so ein Phänomen einfach nicht erwähnt, totgeschwiegen?
Ja, weil es Angst macht.
Wäre doch spannend, oder? Warum kommt das nicht, warum ist hier so diese Informationssperre quasi, warum sollen wir nicht darüber hören?
Ja, ich meine, könnte es vielleicht sein, dass die Leute einfach Angst kriegen, wenn sie sich vorstellen, was das bedeuten könnte?
Also in Südamerika kriegen die Leute nicht Angst. Mhm. Die freuen sich, die wissen auch von ihrer indigenen Tradition her, dass die waren schon immer da, jetzt sind sie anscheinend wieder häufiger da. Anscheinend besteht eben ein Wandel, steht ein Wandel bevor. Diese Wesen können ja noch anders als einfach nur als Lichtpunkte am Himmel erscheinen. Die können auch mit den Menschen kommunizieren, können auch noch weitere Formen der Kommunikation annehmen. Und also ich denke, das könnte viel eher ein Katalysator für den Bewusstseins, für die Bewusstseinsevolution, für die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit sein. Und gewisse Kräfte, siehe Massenmedien, haben da anscheinend kein Interesse, das sachlich zu diskutieren, ja ganz zu schweigen von Diskussionen, es auch nur zu erwähnen. Sie halten es draußen und ich denke, das hat eher mit Angst vor der Bewusstseinsentwicklung zu tun.
Ich glaube im Habzeitalter nicht mehr, was ich sehe, schreibt da jemand. Kann man diese Phänomene vielleicht auch künstlich erzeugen?
Und Leute was sollen bedeutet künstlich?
Gute Frage.
Ja, was bedeutet künstlich? Also letztlich steht hinter allem eine Intelligenz, die das kreiert, dass das, wenn solche Phänomene künstlich, zum Beispiel von Harp, erzeugt würden, dann, ich denke, könnte man das physikalisch auch nachvollziehen, aber diese Phänomene sehen nicht einfach so nach irgendwelchen Projektionen am Himmel aus oder künstliche Plasmabälle oder so. Und hier vertraue ich einfach wirklich auch auf das Wissen und auf die Intuition der dortigen Schamanen und der dortigen Eingeweihten, die dieses Phänomen erkennen und klar identifizieren als das, was schon viel früher da war, als es auch noch kein Harp gab.
Das ist ja der Punkt, ne, natürlich. Ja. Aber jetzt diese, gut, gehen wir mal jetzt davon aus, sage ich mal hypothetisch, das sind also wirklich Wesen, intelligente Lebensformen, die da sich zeigen, die teilweise auch natürlich Kontakt aufnehmen mit uns und so weiter. Und das passiert schon seit tausenden Jahren. Gibt es da irgendwann einmal einen Kulminationspunkt? Ich meine, weißt du, was ich meine? Werden sich diese Wesen irgendwann einmal so zeigen, dass es keiner mehr verleugnen kann, oder müssen wir zu ihnen kommen?
Ja, ich denke, die Lichtwesen werden sich nie so aufdrängen, dass sie in die Schlagzeilen kommen und den Menschen keine Chance lassen. Wenn irgendetwas von diesem Phänomen dann mal in die Schlagzeilen kommt, ist es eher dubios, denn wenn die Schlagzeilen, die uns jetzt dieses Phänomen verheimlichen, auf einmal uns etwas schlagzeilenmäßig aufdrängen, dann ist da eher Vorsicht geboten. Also die Lichtwesen werden sich nicht über Massenmedien und Schlagzeilen zeigen, sondern individuell. Also den einzelnen Menschen, die das entsprechende Bewusstsein haben, das können natürlich Millionen von Menschen sein, aber das scheint schon auf eine Kulmination hinzulaufen, jetzt nur schon das, über was jetzt über Südamerika abläuft, das gibt auch den Schamanen, den Hütern des dortigen eingeweihten Wissens und sogar den Hütern der dortigen Überlieferungen, und zwar nicht nur inhaltliche Überlieferungen, sondern auch physische Überlieferungen, also Artefakte und so vom letzten Zeitalter, die sind uralt, deutliche Zeichen, dass jetzt die Zeit kommt, wo diese Dinge wieder an die Öffentlichkeit gehen sollen, wo sie öffentlich darüber sprechen sollen, weil sie wissen, es ist jetzt der Moment, wo sich vieles entscheidet. Jetzt ist der Moment, also jetzt entscheidet es sich und es ist nicht garantiert, dass jetzt dieses Wissen einfach den Durchbruch schafft, aber viele Menschen, ich denke auch diejenigen, die jetzt hier zuhören, die spüren ja da, die sind Mitträger, Mitträgerinnen und Träger dieser Transformation. Wir spüren, dass hier was dran ist und wir arbeiten ja konkret darauf hin.
Superfly fragt, hatte Armin schon persönlichen Kontakt mit Lichtwesen?
Ich denke, das haben wir alle. Hm. Geistige Führung, Schutz, ganz klare, wo wir ganz klar spüren, das war der Schutzengel, der uns jetzt geführt hat, der uns jetzt auf einmal Ideen gegeben hat, die nicht von uns kommt, und eine Kraft, eine Ruhe gegeben hat. Das sind die inneren Führungen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine äußere Begegnung, wo wir einem Lichtwesen die Hand schütteln und so. Das ist nicht so, wie das läuft. Aber wir können auch Kommunikation haben, innere Kommunikation, intuitive, mediale Kommunikation. In dem Sinn ist unsere Verbindung mit dem Lichtwesen eben auch multidimensional und sehr vielseitig. Und eben, ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der schon solche Erfahrungen hatte.
Jetzt gibt es ja nicht nur offenbar Lichtwesen, die uns besuchen, sondern auch, oder jetzt die Frage, bedeutet das, dass wenn ein Wesen quasi ein Lichtwesen ist, also nicht physisch inkarniert ist oder nicht an einen physischen Körper gebunden ist, automatisch, dass es gut ist, also dass es uns wohlgesonnen ist, dass es selbstlos in Liebe handelt, oder ist das quasi die Voraussetzung, ein Lichtwesen zu sein, oder gibt es auch Lichtwesen, die ganz anders drauf sind?
Also höherdimensional zu sein, die höherdimensionalen Welten sind nicht nur unbedingt Lichtwelten. Alle, die da Einblick hatten in die Multidimensionalität des Kosmos, sagen, dass es natürlich Lichtwelten gibt und entsprechende Spiegelsphären oder Schattenwelten, die in sich auch höherdimensional sind, aber eben nicht lichtvoll. Und die Welt ist so, unsere Welt ist so ein Brennpunkt, wo die Einflüsse beider höherdimensionalen Hemisphären halt präsent sind auf unserer Welt. Deswegen sehen wir lichtvolle, reine Einflüsse, inspirierende Einflüsse auf diese Welt und eben andere Einflüsse, die gewissenlos, skrupellos sind und hier auf dieser Welt über Leichen gehen und eben dabei kein schlechtes Gewissen haben. Das ist Lichtwesen, Handel nicht so.
Aber das heißt, glaubst du, dass es jetzt hier auch negative Besucher gibt? Ich sag's jetzt einfach mal so.
Wenn wir davon ausgehen, dass es diese Besucher gibt, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass beides da ist. Denn es gibt beides. Und es ist heute die Zeit eben dieser Verdichtung, wo eben auch die manipulativen Kräfte gegenwärtig sind und die Menschheit halt mit entsprechender Technologie, mit entsprechenden Einflüssen halt in eine ganz bestimmte Richtung führen, und wir sehen ja, in welche Richtung unsere Entwicklung heute geht, woher diese Inspirationen kommen.
Ein Beispiel wäre also die berühmten, sagen wir mal, Reptiloiden. Wäre das ein Beispiel für einen negativen Einfluss, oder ist das deiner Meinung nach was anderes?
Wir können das Negative nicht auf einen solchen Begriff
als Beispiel meine ich nur.
Also. Ja, aber nicht auf einen solchen Überbegriff reduzieren, denn wenn es diese Wesen gibt, gibt es sicher auch dort lichtvolle und eben weniger lichtvolle Wesen. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, dass auch aus dieser Linie eben Wesen aktiv sind, die nicht so lichtvoll sind. Aber es gibt auch in den Veden Beschreibungen von Wesen, die wir heute höherdimensional diese Kategorie zuordnen würden, die durchaus lichtvoll sind. Eben die heilige Schlange, das heilige Schlangensymbol sehen wir auch danach. Also es ist nicht jetzt, dass dieses Symbol oder diese Kategorie per se einfach negativ ist, aber eben wir dürfen oder müssen davon ausgehen, dass es in dieser Kategorie eben auch beides gibt.
Um jetzt wieder ein bisschen allgemeiner zu werden, wir haben gerade noch so ungefähr 10 Minuten.
Ja.
Eine Frage, die ich mich die ich mir gestellt habe, vor allem bei der Lektüre deines letzten Buches, Der radikale Mittelweg, und auf das möchte ich jetzt auch noch dann kurz zu sprechen kommen, zumindest am Ende. Gibt es auch ein sehr schönes Interview von Siegfried Drehbuch mit dir auf Dimensionssprung, aber dennoch. Aber eine Frage, die sich mir da irgendwie auch gestellt hat, ist, warum vergessen wir eigentlich unser Vorleben? Also ich sage jetzt mal, wenn es jetzt so ist, dass wir eigentlich in einem viel größeren Kontext existieren, unsere Essenz quasi, warum vergessen wir das, wenn wir hier inkarnieren? Was ist der Sinn davon?
Das hat sicher seine guten Gründe, stell ich vor. Wir könnten uns an unsere früheren Leben erinnern, dann hätten wir ja, das wäre ja wie wenn du verschiedene Filme parallel am Laufen hättest. So, Tod ist wirklich auch ein dimensionaler Einschnitt, wo wir eine Existenz verlassen und in der Reinkarnation dann wieder neu anfangen, auf der Ebene, die das, wie soll ich sagen, die das Schlussergebnis von früher war, machen wir weiter mit den Punkten, die halt als Stärken da sind, als Schwächen, als Herausforderungen da sind, und das und da bauen wir darauf auf. Ohne, da müssen wir auch nicht unbedingt die genauen Details zu wissen, wie es zu diesen Mustern und wie es zu diesem Charakter und Persönlichkeitstyp kam, den wir jetzt gerade halt jetzt verkörpern.
Gut, aber ich meine ja gar nicht so sehr unsere Vor- oder Nachleben oder wie auch immer, weil wenn es da irgendwie keine Zeit gibt in diesen Räumen, dann ist ja Vor- und der Nachleben eigentlich identisch, weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Aber warum vergessen wir so völlig unsere Essenz?
Gut, die Essenz vergessen wir ja nicht. Wir spüren ja innerlich eine Inspiration, einen inneren Antrieb, der uns dazu führt, dass wir uns mit Themen beschäftigen, die uns interessieren. Deswegen interessieren sich gewisse Menschen jetzt für diese Themen, andere halt für andere Themen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Man kann auch andere Menschen nicht durchschütteln und sagen, schau, das ist wichtig, da muss ich doch dafür öffnen und das musst du doch auch verstehen, dass wichtig ist. Gewisse Menschen haben nicht diese Resonanz, weil sie eben andere Vorleben haben. Und deswegen ist die Essenz selber nicht verloren. Und wenn es in unserer persönlichen Entwicklung wichtig ist, dass wir auf Informationen oder Erkenntnisse eines früheren Lebens zurückgreifen, da kann unsere geistige Führung auch diesen Schleier heben und auf einmal haben wir Zugriff oder Einblick in das frühere Leben, wenn das nötig ist. Und das kommt nicht, wenn wir das aus Neugier wünschen, sondern wenn das wirklich entsprechend wichtig und förderlich ist, dann kommt es von einer höheren Ebene her, wird uns das gezeigt und das sind dann auch wirklich innere oder Toröffnungen, die innere Einweihungen, innere Schritte ermöglichen, die wir ohne Hilfe in dieser Form nicht hätten tun können.
Ja, eine gute Erklärung hat auch Bambi da, das Vergessen passiert, also durch die Erziehung der Gesellschaft, hirngewaschen, als Kinder sind wir uns dessen bewusst, gell? Und das stimmt, also als Kinder, glaube ich, haben wir wirklich noch einen ganz anderen Zugang zu unserer Essenz, da ist sie noch völlig präsent, glaube ich.
Nicht alle Kinder können sich an frühere Leben erinnern.
Nein, ich meine nicht die früheren Leben, ich meine einfach die Tatsache, dass da mehr ist als, weißt du, was ich meine, es muss nicht unbedingt ein früheres Leben sein, aber dass die Welt aus mehr besteht, als man sieht.
Ja, klar. Und man sieht ja das bei entsprechenden Völkern, die nicht so getrennt sind von diesem Bewusstsein höherer Dimensionen, die erziehen ihre Kinder natürlich ganz anders. Ja. Oder? Und haben dann auch nicht so diese Generationenprobleme, die wir haben, sondern dort gehen die Generationen fließend über und es ist eben auch da eine ganzheitliche Entwicklung.
In deinem letzten Buch, Der radikale Mittelweg, und ich muss sagen, das ist wirklich ein Buch gewesen, das ich Cover to Cover gelesen habe und ich eigentlich nie wirklich das Gefühl hatte, na, mit dem kann ich jetzt nichts anfangen. Also das war mir irgendwie aus der Seele gesprochen, muss ich sagen. Das hat mich wirklich fasziniert. Und in diesem Buch zeigst du sehr schön, wo es krankt, meiner Meinung nach. Und ohne jetzt, wir können das unmöglich in diesen 5 Minuten, die jetzt noch bleibt, ganz aufrollen. Aber, also kurz gesagt, wenn ich das verkürzt wiedergeben darf, ist krank daran, dass wir einfach eine völlig falsche Vorstellung von unserer Welt und auch letztendlich von Gott und vom Absoluten haben und ständig alles Mögliche miteinander vermischen. Und die Religionen eigentlich immer nur verschiedene Seiten der Medaille darstellen. Also auf der einen Seite die Religionen, die monotheistischen Religionen, die an den einzigen Gott glauben und nicht an den einen. So interessante, also auch deine Begriffsdefinitionen, muss ich sagen, sind brillant eigentlich fast und du rollst es sehr schön auf. Und auf der anderen Seite der Atheismus, der also sagt, ja, wir sind nur Materie, wir existieren nur durch die Materie und vergehen dann. Das ist eine völlig hoffnungslose Geschichte, muss ich sagen. Wo siehst du da eigentlich jetzt den Ausweg für uns?
Ja, der Ausweg eben, ich nenne ihn den radikalen Mittelweg. Das ist ein bisschen provokativ formuliert, aber ich denke prägnant. Das ist ein Begriff, der bleibt und zeigt auch sehr deutlich, was gemeint ist. Radikal heißt eben wurzeltief, vom lateinischen Wort radix, die Wurzel. Also radikal ist das, was zur Wurzel geht, was nicht einfach nur Symptombehandlung ist oder an der Oberfläche bleibt. Eben, wir leben heute in einem Zeitalter der Spaltung, daran kranken wir. Eine Spaltung teilt immer eine höhere Einheit in zwei Hälften, in zwei halbe Wahrheiten, in zwei Einseitigkeiten. Das Problem ist halt, dass diejenigen in diesen Einseitigkeiten sich mit diesen Einseitigkeiten identifizieren und die andere Einseitigkeit bekämpfen. Das Problem ist, beide haben nicht recht. Es bekämpfen sich zwei, die da einfach nur Halbwahrheiten bekämpfen oder vertreten. Und deswegen, der Mittelweg ist der Weg, der sich von beiden Einseitigkeiten trennt. Und dieser Weg ist radikal und auch schmal. Das reimt sich sogar im Deutschen, schmal und radikal. Eben, das kennen wir, das ist das, was im Zen-Buddhismus gesprochen wird, der schmale Pfad in der Bibel, der schmale Pfad, der enge Weg in den Himmel, ins Himmelreich.
Das Gleichnis mit dem Nadelöhr, oder?
Ja, genau, ja. So, oder? Ja. Im Indischen eben, es ist so schmal wie auf Messers Schneide. Das klingt sehr eben sehr, sehr eng, aber es ist nicht eng im Sinn, weil es dogmatisch wäre. Es ist das Paradox, es ist schmal und radikal und gleichzeitig ganzheitlich. Ganzheitlich ist ein hoher Anspruch. Ganzheitlich bedeutet, wir vermeiden jede Form von Einseitigkeit. Wir gehen also weder auf die eine noch die andere Seite in die Einseitigkeit. Ich nenne die eine Einseitigkeit Atheismus, eben vom Materialismus bis zum atheistischen Monismus. Auf der anderen Seite Monotheismus. Wir vermeiden beide Formen von Einseitigkeit und bleiben auf diesem Mittelweg. Und eben Einseitigkeit, der spaltende Geist, beginnt schon sehr früh. Aber auf diesem Mittelweg können wir diesen spaltenden Geist erkennen und ihn eben radikal vermeiden. Und so ist dieser Mittelweg eben der Weg der Versöhnung auf einer höheren Ebene von Ganzheit, wo wir eben diese Einseitigkeiten vermischen und eben in der Vielheit, wo wir Einheit und Vielfalt gleichzeitig leben können. Das kann man ausführlich ausformulieren in einem ganzen Buch. Aber das wäre so mit ein paar wenigen Sätzen beschrieben, was mit diesem radikalen Mittelweg gemeint ist. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt eben, schmal und radikal, aber gleichzeitig ganzheitlich. Und das ist eigentlich die wirkliche Bedeutung von ganzheitlich. Und ich denke, das ist auch das Bewusstsein der Zukunft, eben, dass der Mensch ins Gleichgewicht wieder kommt, in die eigene Mitte kommt. Und in dieser eigenen Mitte sind wir eben auf dem Mittelweg und können diese Spaltung überwinden und deswegen auch in der Vielfalt gemeinsam leben. Und ich denke, das wird die Zukunft sein oder eben dann keine Zukunft, aber da wir Zukunft haben, wird die Menschheit in diese Richtung sich entwickeln.
Ein sehr wichtiger Begriff ist bei dir auch die Individualität, die also quasi das Unteilbare zeigt. Und vorher hat jemand also diese Frage gestellt, jetzt haben wir wirklich nur mehr eine Minute und daher ist das jetzt auch schon das Schlusswort. Was ist denn für uns westliche Menschen, und die meisten, die jetzt diese Sendung hören, sind westliche Menschen oder die überwiegende Mehrzahl, was ist denn der Weg, die Möglichkeit zu dieser Individualität wieder zurückzufinden?
Ja, Individualität heißt ja nicht einfach ein egoistischer Individualismus. Individualität ist ein tiefes spirituelles Verständnis. Eigentlich die Individualität ist unsere Identität. Individualität bedeutet Einheit. Der Weg in die Einheit ist der Weg der Individualität. Individualität bedeutet wörtlich das Nicht-Teilbar-Sein. Das ist der Schlüssel oder der Weg, wo wir uns als ewiges, auch nicht von Gott getrenntes Bewusstsein sehen. individuell und trotzdem eins. Und das ist eben wirklich als Schlusswort, um das Ganze jetzt wirklich schnell auf den Kern zu bringen. Dieser Weg der Individualität, wo wir eins und individuell sind, ist der Weg der Liebe. Denn nur im Bewusstsein der Liebe sind wir sowohl zwei als auch eins. Wir sind gleichzeitig eins und zwei, nicht nur eines von beiden, sondern eben beides gleichzeitig. Und das ist ein Bewusstsein von Liebe, das ist individuell, das ist dynamisch, das ist eben Leben. Leben ist Liebe, Liebe ist Leben, das ist der Schlüssel und eben letztlich das Mysterium von Bewusstsein und das Mysterium von Einheit führt in diese mystischen, individuellen Bereiche unseres eigenen Lebens, wo eben auch die Worte aufhören, das erleben wir und das steht jedem Menschen offen. Und eben heute offener als je zuvor, wir sind da wirklich eingeladen, ja, durch diese offenen Türen hindurchzugehen, wo uns das Leben, das Licht entgegenkommt, wo uns zeigt, hier ist eigentlich das jenseits der Spaltung, jenseits der Dunkelheit, ist das eigentlich unsere ursprüngliche Identität. Und aus diesem Bewusstsein können wir auch hier in dieser Welt leben, wie es so schön gesagt wird, in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist eine sehr tiefe, vielsagende Formulierung.
Ja, und Stichwort, die Worte hören auf. Irgendwo wird es dann noch schwer zu beschreiben. Und ich danke dir sehr für deine Arbeit, für dein letztes Buch, Der radikale Mittelweg, für alle, die davor und für alle, die da noch kommen mögen. Und ja, freue mich sehr, wenn wir ja, vielleicht nicht so lang wie lange Pause wie bei der letzten Sendung, aber irgendwann in einem Jahr, in ein, zwei Jahren wieder mal sprechen können, wie es dann ausschaut. Dann ist ja schon das ominöse Datum 2012 hier. Danke, Armin, und
gut,
noch.
Ja. Danke auch vielmals euch allen, dir für diese Möglichkeit und allen fürs Zuhören. Und ja, wir lassen uns von dieser Inspiration tragen, wissend eben, dass die Zeichen der Transformation wirklich reell sind und uns individuell eben auf unserem Weg weiterbringen.
Danke, Armin, und noch einen schönen Gruß in die Schweiz.
Alles Gute, Tarek. Danke auch.
Okay. Tschüss. Ja, das war Armin Riesi und der radikale Mittelweg, der multidimensionale Kosmos. Ein sehr spannender Gast immer wieder, wie ich finde. Das nächste Mal Crop FM findet statt am 7. Mai 2010. Das ist gleichzeitig eine Jubiläumssendung wieder einmal. Crop FM wird 10 Jahre alt. Das ist unglaublich. Die letzten 10 Jahre habe ich also diese Sendung gemacht. Manchmal war es furchtbar mühsam, manchmal war es extrem genial für mich. Wunderschön. Und ja, macht mir sehr viel Spaß und auch weiterhin. Und vor allem mit solchen Gästen wie bei dieser Sendung am 7. Mai. Mit Klaus Donau, der schon von Project Camelot bekannt ist. Und wir werden über die Rätsel der Geschichte, unerklärliche Artefakte und sonstige Mysterien sprechen. Freue mich schon sehr drauf. Wie gesagt, am 7. Mai, dazwischen fällt eine Sendung aus. Da trete ich persönlich in die vierte Dekade. Und dann eben am 7. Mai Crop FM in die zweite. Ich danke allen fürs Zuhören. Und fürs Interesse, bis zum 7. Mai, macht's gut. Today.